Und jetzt darf ich Sie einladen, den nächsten Zettel mit zur Hand zu nehmen. Das ist die Seite 14, zweite Bibelarbeit. Unter dem Thema Gesetz und oder Evangelium, Entscheidung zwischen Leben und Tod. Ich hoffe, Sie können alle einigermaßen die Wand da vorne sehen und sich entsprechend orientieren. Zwei Junggesellen in einem allmählich verwaisten Kloster. Na, wo ist das Kloster? Hier, das ist das Kloster. Kenner werden es entdeckt haben, es steht in Wittenberg. Es müssen damals ziemlich chaotische Zustände geherrscht haben. Luther und sein alter Prior aus dem Augustinerorden waren nicht gerade begabte Hausmänner. Das macht sie mir sympathisch. Man erzählt, dass Bettstroh und Betttücher schon zu faulen begannen. Bis sie kam. Käthe von Bora, eine 26-jährige Ex-Nonne, aus Überzeugung dem Kloster entronnen. Luther sucht einen Ehemann für sie, damit sie nicht in ihre katholische Heimat zurück muss. Als er keinen findet, heiratet er Käthe schließlich selbst. Im Juni 1525. Käthe bringt erstmal Ordnung ins Kloster, legt den alten Garten neu an, sät Gurken und Rosen ein. Irgendwann kommen dann Schweine dazu und ihr berühmtes wittenbergisches Bier. Luther muss sich natürlich an die neue Situation erstmal gewöhnen. Er schreibt, früher warst du allein, jetzt zu zweit. Beim Erwachen im Bett sieht man ein paar Zöpfe neben sich liegen, die man früher nicht sah. 7 Jahre später bekennt Luther, er würde seine Käthe nicht um Frankreich und Venedig dazu hergeben. Die beiden bekommen dann eine große Kinderschar, die kann man auf dem Bild nicht ganz so gut erkennen. Hier so klassisches Pfarrhaus, Luther spielt, ja was ist das, die Laute wahrscheinlich. Um ihn herum hier hinten sitzt Melanchthon und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass er einen Bierkrug vor sich hat. Das Foto ist extra so ein bisschen abgedunkelt, zu dem Herrn kommen wir nicht, wir bleiben erstmal noch bei Käthe. Und die beiden hatten oft Gäste, Luther war dafür bekannt, dass er manchmal einfach eine große Truppe von Leuten mitbrachte und Käthe musste sie dann irgendwie versorgt bekommen. Das erste klassische Pfarrhaus der Welt. Abends wurde gesungen und Luther hat mal gesagt, unser Herr mag ehrliche Fröhlichkeit wohl leiden, aber der Teufel gönnt sie dem Menschen nicht. Die Schwermut ist seine Badewanne. Also der Teufel will Schwermut. Was hat diese Vorerzählung, was hat Käthe von Bora mit dem Galaterbrief zu tun? Warum erzähle ich das? Aus dem einen Grunde. Luther hat den Galaterbrief Mein Käthe von Bora genannt. Er hatte also offensichtlich ein besonders emotionales Verhältnis zu diesem Text, den wir hier miteinander studieren, Mein Käthe von Bora. Und hier im Galaterbrief lernen wir etwas, wir lernen das auch im Römerbrief, auch in vielen anderen biblischen Zusammenhängen, aber auch hier komprimiert, zusammengedrängt, lernen wir Gesetz und Evangelium zu unterscheiden. Und das ist ja auch unser Thema heute, Gesetz und oder Evangelium. Luther hat dazu geschrieben, es ist schnell gesagt, dass das Gesetz ein anderes Wort ist als das Evangelium. Aber es in der Praxis zu unterscheiden und die Kunst ins Werk zu setzen, ist Mühe und Arbeit. Und dann hat er hinzugefügt, wer darum das Evangelium und Gesetz gut zu unterscheiden weiß, sage Gott Dank und wisse, dass er ein Theologe ist. Das ist das Ausgangszitat, das Sie auf Ihrem Zettel finden. Also wenn Sie Gesetz und Evangelium am Ende dieser Bibeltage gut zu unterscheiden vermögen, dann wissen Sie, dass Sie ein Theologen sind. Ich würde so weit gehen und sagen, die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium macht nicht nur den Theologen aus, sondern überhaupt den Christen. Denn im Letzten geht es um die eine Frage, die auch David Winkelhake heute Vormittag schon mit aller dankenswerten Klarheit und Deutlichkeit herausgearbeitet hat. Es geht letztlich um die Frage, wer ist ein echter Christ? Da, um die Frage geht es bei der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Wer ist ein echter Christ? Daran hängt die ganze Frage der persönlichen Heilsgewissheit, hängt an der Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Das ganze Problem haben wir schon gesehen, der Gesetzlichkeit, die ganzen ökumenischen Debatten. Und so wurde es uns in dieser Zeit besonders aufs Herz gelegt, den Galaterbrief zu studieren, bei den letzten Bibeltagen, diesmal und beim nächsten Mal noch einmal. Und danach setzen wir dann das unterbrochene Matthäusevangelium fort. Und wenn wir den Galaterbrief gut studiert haben, werden wir umso besser gerüstet sein, dann im Matthäusevangelium weiterzumachen. Und das ist immer so, jedes Bibelbuch, das wir zusätzlich verstehen, rüstet uns aus, rüstet uns besser dafür aus, alle anderen Bibelbücher zu verstehen. Und deswegen ist es schön, dass wir diesen kompakten Galaterbrief 6 Kapitel in dreimal Bibeltagen behandeln können. Natürlich nie erschöpfend, aber doch hoffentlich so, dass Sie einen guten Ein- und Überblick haben. Die Schlüsselfrage, wie gesagt, in welchem Verhältnis stehen Gesetz und Gnade oder Gesetz und Evangelium zueinander? Und Luther hatte gute Freunde, unter anderem diesen Herrn, Lukas von Cranach, den Älteren, 1472 bis 1553, also ein Zeitgenosse Luthers, ist etwas früher geboren und etwas später gestorben. Malen ist dann wahrscheinlich doch nicht ganz so zermürbend wie Predigen. Und er hatte noch einen Sohn, einige Gemälde stammen von Lukas Cranach dem Jüngeren, dann steht dann meistens dabei DE oder DJ, der Ältere oder der Jüngere. Und Cranach hat, und daran merkt man die gute Schulung durch Luther, immer wieder sich um dieses Motiv bemüht. Das finden Sie auch auf der Rückseite Ihres Begleitblattes. Unser Mitarbeiter hat das sehr schön, wie ich finde, hingezirkelt, dass es da drauf passt. Cranach hat dieses Motiv immer wieder variiert. Ich hätte beinahe gesagt in Schwarz-Weiß, also es ist ein Holzschnitt, oder auch in Farbe, in unterschiedlichsten Varianten. Sie finden das unter dem Thema Gesetz und Evangelium oder Gesetz und Gnade. Und wir werden immer mal wieder auf dieses Gemälde zurückkommen, weil hier ganz wichtige Zusammenhänge dargestellt werden. Auf der linken Seite das Gesetz. Hier von Mose wird es dem davonlaufenden Sünder entgegengehalten und er flüchtet. Hier sehen Sie den Sündenfall und eigentlich wird er schon seit dem Sündenfall aus dem Paradies vertrieben, aber das Gesetz vertreibt ihn eben weiter. Und hier auf der anderen Seite das Evangelium, Israel in der Wüste, die Schlange in der Wüste. So wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, wird auch der Menschensohn erhöht werden. Der Gekreuzigte, der, hier sehen wir das leere Grab zugleich, der Auferstandene ist. Und als er geboren wird von der Jungfrau Maria, werden die Hirten auf dem Felde hier die erste Botschaft davon erhalten. Und dann wird Christus sterben, um die Strafe für uns zu bezahlen. Er wird in machtvoller Weise den Tod durch seine Auferstehung überwinden. Und dann sehen wir hier, wie Tod und Teufel besiegt sind durch das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes ist bei dieser Darstellung deutlicher zu sehen. Das Lamm Gottes, und hier sehen wir die Totengebeine und den Teufel, die hier noch sehr munter sind und den Sünder jagen, auf der Seite des Gesetzes, aber auf der Seite des Evangeliums zertreten sind unter den Füßen des Lammes, das sein Leben für uns gab. Hier oben das Weltgericht, das jüngste Gericht, das ist zu Recht auf der Seite des Gesetzes zu finden, weil dort nach den Werken gerichtet werden wird, weil wer nicht unter dem Schutz des Evangeliums steht, in diesem Gericht keine Chance haben wird. Das ist Gesetz und Evangelium, das ist beste biblische Theologie, reformatorische Theologie, wenn Sie so wollen. Das ist der Grundbestand des Evangeliums, gemalt von diesem Herrn Lukas Cranach. Und was Sie in diesem Bild eben auch sehen, ist die heilsgeschichtliche Dynamik. Es ist hochinteressant, wie die unterschiedlichen Epochen, der Sündenfall zur Paradieszeit, wie das auf die gleiche Seite gehört dann, wie die Bedrohung des Einzelnen durch das Gesetz. Im Hintergrund schon neutestamentlich, wenn es sich auch noch in der Wüste mit Mose ereignete, das Aufrichten der Schlange, das auf den Retter, auf das Lamm Gottes hinweist. Und Sie sehen eben diesen krassen Gegensatz. Hier ganz unverkennbar Johannes der Täufer, der sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde wegträgt. Einige haben sich gewundert, dass dieser Sünder so wenig bekleidet ist, obwohl man ja nichts sieht. Aber das macht eben deutlich, der verlorene Sünder ist nackt und bloß und hat nichts, womit er seine Blöße vor Gott bedecken kann. Heilsgeschichtliche Dynamik. Heute Vormittag haben wir gesehen, wie ab Galater 3 sofort klar wird, wie umstritten und bekämpft das Evangelium ist. Wie leicht und wie schnell Evangelium und Gesetz miteinander vermischt oder verwechselt werden können. Und deswegen setzt Paulus nun alles dran, um die Lücken gewissermaßen zu schließen. um die Lücken zu schließen, um die drohenden Irrtümer abzufangen. Offensichtlich war in kürzester Zeit schon viel eingerissen. Und David Winkler hat uns heute die Vormittag die ersten Argumente dargestellt, wo Paulus auch daran erinnert, dass das Gesetz des Mose erst später dazu kam und den Abrahamsbund eben nicht aufgehoben hat, auch nicht relativiert hat. Das, was Gott durch Abraham versprochen hatte, wurde durch Mose nicht aufgehoben oder verunsichert. Aber damit stellt sich zwangsläufig eine Frage. Eine Frage stellt sich unabdingbar, die wir jetzt beantworten müssen und mit der Paulus unseren nächsten großen Abschnitt überschreibt. Was soll dann das Gesetz? Das müssen wir klären, müssen wir verstehen. David Winkler hat heute Morgen einiges schon dazu gesagt. Und Paulus hat es angedeutet in den Versen davor und jetzt wird er das vertiefen. Und ich darf zur Strategie dieses Vortrags Ihnen sagen, dass wir diese ersten drei Verse besonders intensiv uns anschauen müssen. Eigentlich vier Verse bis 22, weil das die Grundlage ist. Und von daher werden wir dafür etwas mehr Zeit brauchen, aber damit dann den Weg bereitet haben für die weiteren Zusammenhänge. Lassen Sie uns das lesen. Ich lese nach der Schlachter-Übersetzung Schlachter 2000. Und Sie können das jetzt so mitverfolgen. Vers 19, Kapitel 3, Vers 19. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Denen gegeben würde, die glauben. Also jetzt wollen wir diese Verse miteinander betrachten unter der Überschrift, was das Gesetz, Klammer auf, nicht, Klammer zu, kann. Also was es kann. Und was es eben nicht kann. Und dazu nehmen wir uns zunächst Vers 19a vor. Wann und warum? Die Absicht des Gesetzes. Und dann 19b bis 20. Wie und durch wen? Die Übermittlung des Gesetzes. Und schließlich 21 bis 22. Wozu und womit? Die Wirkung des Gesetzes. Zu keinem Zeitpunkt bestand Gottes Absicht darin, mit dem Gesetz neues Leben zu schenken oder Sünder zu retten. Zu keinem Zeitpunkt. Das Gesetz kann nicht rechtfertigen, sagt Paulus schon in Galater 2,16. Und wir können uns ein wenig Zeit sparen, wenn immer dann, wenn ich aus dem Galaterbrief zitiere, ich nur Kapitel und Vers sage. Also da muss ich nicht Galater 2,16 sagen, sage ich nur noch 2,16. Und wenn es ein anderes biblisches Buch ist, sage ich natürlich den Namen dazu. Also, es kann nicht rechtfertigen, 2,16, es bringt unter den Fluch, 3,10, und es macht uns nicht zu Erben, 3,18. Und genau so wird es Paulus dann später auch im Römerbrief sagen, wo er das Ganze programmatisch weiter ausführt, Römer 3, Vers 20. Aus Werken des Gesetzes wird kein Mensch gerechtfertigt. Also kommt kein Mensch in den Himmel, wird kein Mensch mit Gott versöhnt, wird kein Mensch seine Sünde los. Wenn wir jetzt über das Gesetz reden, müssen wir uns noch einmal kurz verständigen, was mit dem Begriff jeweils gemeint ist. Und dazu bitte ich Sie, die Rückseite aufzuschlagen, also Seite 15. Es ist wichtig, dass wir hier nochmal unsere Begriffe gewissermaßen sortieren. Was meint Paulus, wenn er vom Gesetz schreibt? Zunächst meint er mit dem Gesetz das Tora-Gesetz, also den Bund mit Mose. Und man kann grob sagen, das Tora-Gesetz setzt sich zusammen aus dem Kultgesetz und aus dem Sittengesetz oder mit anderen Begriffen ausgedrückt aus dem Zeremonialgesetz und dem Moralgesetz. Zum Ersteren gehören zum Beispiel die Opferbestimmung, die Speisegebote, die Beschneidung, der Sabbat. Und zum Moralgesetz gehören etwa die 10 Gebote. Da ist es zusammengefasst. Allerdings müssen wir Folgendes bedenken. Und das hat auch in der theologischen Diskussion der letzten Jahre etwa über diese sogenannte neue Paulus-Perspektive immer eine Rolle gespielt. Wenn Paulus Glauben auf der einen Seite und Werke des Gesetzes auf der anderen Seite gegenüberstellt, verwendet er den Gesetzesbegriff meist noch umfassender. Also da kann Gesetz alle Ansprüche gewissermaßen einschließen, die Gott an den Menschen hat. Jesus hat das ja dann zusammengefasst, das Moralgesetz im Doppelgebot der Liebe. Er hat es entfaltet in der Bergpredigt etwa. Wir finden auch viele Entfaltungen des Gesetzes in dieser Weise in den Episteln des Neuen Testaments. Das Moralgesetz, das wichtig ist noch für die Heiligung des Christen etwa, das werden wir im Einzelnen bei den nächsten Bibeltagen dann ab Kapitel 5 noch weiter entfalten. Aber wir müssen verstehen, dass Paulus oft, wenn er Werke des Gesetzes benutzt als Begriff, dass er das nicht nur im engsten Sinne auf das Mosegesetz bezieht, sondern generell den Anspruch Gottes an den Menschen. Und Werkgerechtigkeit meint dann nicht nur die jüdische Befolgung der Tora, sondern wenn Paulus sich mit Werkgerechtigkeit auseinandersetzt, könnt ihr damit genauso das, was wir so als christliche Erfüllung von Geboten und Ritualen verstehen, meinen. Und Werkgerechtigkeit ist auch etwa im weiteren Sinne diese heidnische Anständigkeit, dass jemand sagt, ich tue recht und scheue niemand und deswegen, wenn es einen Gott geben sollte, kann das ja nicht so schlecht mit mir ausgehen. Das ist auch eine Werkgerechtigkeit im weiteren Sinne. Durch Jesus wurde ja das ganze Tora-Gesetz erfüllt und an sein Ende gebracht. Also Jesus hat ohne Sünde dem Anspruch Gottes total genügt und dann gesagt, jetzt bin ich gekommen und damit hebt Gott das Tora-Gesetz als zu befolgendes auf. Es müssen nicht mehr die Opfer gebracht werden, es müssen nicht mehr die Speisegebote eingehalten werden, es muss nicht mehr die Beschneidung erfolgen. Das Moralgesetz bleibt aber erhalten natürlich in Form etwa des Doppelgebotes der Liebe, in dem Jesus sagt, darin ist das gesamte Gesetz und die Propheten zusammengefasst, Matthäus 22, und etwa wie er es dann in der Bergpredigt entfaltet. Das Moralgesetz, werden wir sehen, hat noch immer eine wichtige Funktion für die Evangelisation oder auch für die Heiligung. Aber, und das ist ganz wichtig, und darum geht es jetzt vor allem in Galater 3, weder das Moralgesetz noch das Tora-Gesetz können oder konnten jemals retten. Auch Mose wurde nicht durch das ihm gegebene Gesetz gerettet, sondern, haben wir heute Vormittag schon gehört, Hebräer 11, durch den Glauben. Und trotzdem ist uns dieses Gesetz von Gott gegeben worden. Das macht Paulus in Römer 7 ja klar. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut und es ist von Gott gegeben. Warum? Wozu? Nun das Gesetz. Und das wird hier in Vers 19 verhandelt. Es ist hinzugekommen um der Sünden willen. Wegen der Übertretungen. Da steht ein besonderes Wort für Sünde, nicht das, was man meistens verwendet, Hamartia, sondern ein Wort, das man am besten übersetzen kann mit Übertretung. Am Gesetz Parabasis, am Gesetz erkenne ich die Übertretung. Die Sünde wird entlarvt als Übertretung des Gesetzes. Und dadurch wirkt, wie David Winkelhake auch gesagt hat, das Gesetz wie ein Spiegel. Ein Spiegel, in dem Gott uns unsere Übertretungen vor Augen führt. Der Mensch müsste gehorchen, er ist verantwortlich, aber er kann letztlich nicht gehorchen. Und so überführt uns das Gesetz von unserem Zustand. Es macht uns klar, wer wir eigentlich sind. Die Reformatoren haben das den Usus Elenchticus genannt, also den Gebrauch der Überführung. Das Gesetz macht uns klar, wie wir eigentlich dastehen. Es deckt auf, was in unserem Leben ist, durch den Kontrast zwischen Wirklichkeit des Gesetzes und Wirklichkeit unseres Lebens. Und es deckt nicht nur auf, das beschreibt Paulus in Römer 7, sehr eindrücklich, es provoziert auch, es kitzelt heraus, was sich im Herzen versteckt, was da ist, aber sich in den Winkeln unseres Herzens versteckt und dann kommt das Gesetz und kitzelt es heraus, kitzelt raus, was da drin ist und lässt die Blase gewissermaßen platzen. Es macht deutlich, so bist du. Und es entlarvt dabei zugleich die Qualität der Sünde, die Abgründigkeit der Sünde, gewissermaßen den schlimmen Charakter der Sünde. Römer 5, Vers 20 etwa sagt Paulus, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmt geworden, aber das Maß der Sünde musste voll werden, es musste voll rauskommen. Oder Römer 4, Vers 15, das Gesetz bewirkt nämlich Zorn, denn wo kein Gesetz ist, ist auch keine Übertretung. Aber das Gesetz bringt es gewissermaßen heraus und macht es zuteilungsreif, gerichtsreif. Oder Römer 7, Vers 7, wo Paulus sagt, ich hätte die Sünde nicht erkannt ohne das Gesetz. Oder Römer 7, Vers 13, dass die Sünde überaus sündig wurde durch das Gesetz. John Bunyan. Der Puritaner hat in seinem berühmten Buch deutlich gemacht, dass das Gesetz, also die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit, dass das Gesetz wie ein alter Besen wirkt. Da beschreibt er das menschliche Herz als einen dunklen Raum, ich habe das in einem anderen Zusammenhang schon mal gezeigt, mit einer dicken Staubschicht. Stellen Sie Ihr Herz sich vor als einen dunklen Raum mit einer dicken Staubschicht. Und dann kommt das Gesetz. Und das Gesetz, sagt John Bunyan, ist wie ein Kehrbesen. Und was passiert, wenn der Besen des Gesetzes in unserem verstaubten Herzen kehrt? Es wirbelt Staub auf, an dem wir fast ersticken. Es ist nicht so, dass das irgendwie ein feuchter Lappen ist, der den Staub irgendwie wegnehme, sondern es ist ein Besen, der kehrt den Staub auf. Und damit will Bunyan sagen, genau das macht das Gesetz mit der Sünde in unserem Herzen. Es wühlt sie auf, es kitzelt sie hervor, es macht sie uns quälend bewusst. Aber es kann sie nicht beseitigen. Es kann das Herz nicht frei machen von diesem Staub. Und nun sagt Paulus hier, es wurde hinzugefügt, das Gesetz durch Mose. Da lief Gottes Heilsgeschichte ja schon viele Jahrhunderte lang. Natürlich haben die Leute auch bevor die 10 Gebote am Sinai gegeben wurden, irgendwie gewusst, was Sünde ist. Auch Noah wusste, was Sünde ist. Und sogar, sagt Paulus, die Heiden haben ja eine Ahnung davon, was Sünde ist. Das schreibt Paulus ganz deutlich in Römer 2, Vers 15, wo er sagt, die Heiden beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt. Auch wenn ein Heide, der nie eine Bibel in der Hand hatte, lügt oder jemanden umbringt, dann hat er schon eine Ahnung davon, dass das nicht richtig ist. Also auch ohne Gottes offenbartes Gesetz hat der Mensch so ein allgemeines Gefühl für Sünde. Er weiß, dass bestimmte Dinge nicht in Ordnung sind. Bei manchen ethischen Konflikten ist er sich nicht ganz so sicher und es kann ihn trotzdem immer wieder ereilen. Also wie vielen Müttern hat man eingeredet, ach, es ist gar nicht schlimm, eine Abtreibung zu machen. Und sie sind dann daran seelisch zerbrochen. Und das hängt mit Römer 2, Vers 15 zusammen. Das Gesetz geschrieben in ihre Herzen. Natürlich ist unsere bewusste Bewertung dann sehr stark vom Zeitgeist oft mitgeprägt. Aber nun, dadurch, dass Gott das offenbart und definiert und präzisiert, wird die Sünde immer klarer. Sie war vorher gewissermaßen in einer Art Schlummerzustand. Man konnte sich noch leichter rausreden. Die letzte Abgründigkeit war noch nicht klar. Aber jetzt wird das ganze Ausmaß der Sünde deutlich. Vorher war es so, da braucht jemand 4 Dioptrien, um eine Landkarte vielleicht zu lesen. 4 Dioptrien, ich weiß nicht, wie viele Sie haben. Ich verrate Ihnen nicht, wie viele ich habe. Und ohne Brille. Und Gottes Gesetz ist wie so eine Brille, die uns den Blick schärft und die uns zeigt, was da eigentlich los ist. Und genau deshalb setzt der Teufel alles daran, das Verständnis des Gesetzes zu pervertieren und in sein Gegenteil zu verkehren, weil er weiß, was das Gesetz Gutes bewirken kann. Ein Theologe hat es so formuliert, er hat gesagt, der Teufel will, dass wir uns durch jenes Gesetz als heilig erweisen, das uns Gott doch gegeben hat, um uns als Sünder zu erweisen. Merken Sie, das ist die totale Pervertierung, Umkehrung. Der Teufel will, dass wir uns durch jenes Gesetz, man müsste sagen, versuchen, als heilig zu erweisen, das uns Gott doch gegeben hat, um uns als Sünder zu erweisen. Der Teufel will, dass wir versuchen, so wie wir das heute vom Vormittag beschrieben bekommen haben, den Anspruch zu haben, ja, wir halten das Gesetz, wir schaffen das. Denn wenn der Mensch die Botschaft des Gesetzes richtig versteht, dann geschieht genau das, was der Teufel um jeden Preis verhindern will. Wir merken unsere Bedürftigkeit, wie sehr wir Vergebung brauchen, wie sehr wir Erlösung brauchen, wie sehr wir Gottes Erbarmung brauchen. Und darum muss Gesetzespredigt ein unersetzbarer Bestandteil der Evangelisation sein. Die Sünde muss sündig werden. Der Mensch muss erkennen, dass er Vergebung braucht. Wie soll er sonst sich an Jesus wenden und ihn um Vergebung bitten? Und deswegen ist eine evangelistische Predigt ohne das Gesetz eine unvollständige evangelistische Predigt. Wenn ich dem Menschen nur sage, ach, Gott hat dich doch so lieb und er will doch, dass der Sinn deines Lebens sich dir viel besser erschließt und dass du endlich mit deinen ganzen Ängsten und Sorgen fertig wirst, komm zu Jesus und erlöst das. Das ist keine evangelistische Predigt. Und so weist dieses Gesetz schon über sich hinaus, auf Christus hin. Und das sagt Paulus hier auch. Es ist gegeben um der Sünden willen, bis der Nachkomme da sei, dem die Verheißung gilt. Da klingt 1. Mose 3, Vers 15 an, der Nachkomme der Frau, dem die Verheißung gilt und der dann das Sündenproblem lösen wird. Und genau so sehen wir das bei Lukas Cranach. Da kommt der Nachkomme und der löst das Problem. Gesetz und Evangelium. Und damit hat Paulus, wir sehen das, die Überlegenheit des Evangeliums gegenüber dem Gesetz gezeigt. Und diese Überlegenheit erweist sich jetzt an einem zweiten Befund. Das sind die Verse 19b bis 20. Ich habe ja gesagt, dass wir diese Verse etwas langsamer behandeln. Da sagt Paulus etwas über die Übermittlung des Gesetzes. Wie wurde es denn übermittelt? Es ist von Engeln verordnet durch die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler eines einzigen, Gott aber ist einer. Das ist wahrscheinlich die komplizierteste Stelle im gesamten Galaterbrief. Und ich will versuchen, das so einfach wie möglich zu erklären. Paulus beschreibt, auf welchem Weg Gott das Tora-Gesetz am Sinai gab. Und dabei waren offensichtlich Engel beteiligt. Auf eine Weise, die nicht weiter erklärt wird. Das steht schon angedeutet in 5. Mose 33, Vers 2. 5. Mose 33, Vers 2, diese Stelle wollen wir mal lesen. Da heißt es, der Herr kam vom Sinai und er leuchtete ihnen auf, von Seir her leuchtend erschien er vom Bergland Paran und kam von heiligen Zehntausenden her. Aus seiner Rechten ging ein feuriges Gesetz für sie. Und wir finden das dann im Neuen Testament aufgenommen, Apostelgeschichte 7, 38, 53 und Hebräer 2, Vers 2. Also Engel waren in einer von der Bibel nicht weiter erläuterten Weise daran beteiligt. Der Mittler ist eindeutig Mose, durch die Hand eines Mittlers. Diese Formulierung, ich habe Ihnen die Stellen hier auch auf dem Zettel aufgeführt, durch die Hand oder durch die Hand des Mose, es ist häufig eine Formulierung, die ganz klassisch im Alten Testament auf Mose bezogen wird. Also, durch die Hand eines Mittlers von Engeln gegeben. Gott, den Engeln, Mose. Und dann wird in Vers 20 dieser Vorgang der Gesetzgebung durch einen Mittler noch weiter erklärt. Und nun wird es noch komplizierter. Und ich will Ihnen versuchen, deutlich zu machen, was die naheliegendste Deutung ist. Da schreibt Paulus, ein Mittler aber ist nicht Mittler eines Einzigen. Gott aber ist einer. Was heißt das? Wenn ein Mittler im Spiel ist, müssen mehrere Parteien beteiligt sein. So war es auch am Sinai, der Mosebund mit Israel. Zwei Vertragsparteien, auf der einen Seite Gott, die Engel Mose, auf der anderen Seite das Volk Israel. Und so war der Sinai-Bund ein zweiseitiges Bündnis, dessen Segen Gott an bestimmte Bedingungen geknüpft hat. Wenn, dann. Deswegen nennt man diesen Bund auch konditional. Sorry, so, konditional. Bedingt. Wenn du das tust, werde ich das tun. Wenn du aber dies nicht tust, wirst du die entsprechenden Konsequenzen dafür ernten. Zwei Vertragsparteien, Mittler beteiligt. Engel und Mose. Und hier lag auch die Not und die Gefährdung dieses Bundes, weil nämlich die menschliche Seite immer in der Gefahr stand zu sündigen und sich nicht an die Bedingungen des Gebotes zu halten. Also nochmal, das Tora-Gesetz wurde über Engel dem Mittler Mose gegeben und begründete einen zweiseitigen Bund. Und dann kommt dieser eigentümliche Zusatz am Ende dieses Verses, Gott aber ist einer. Was heißt das? Damit schlägt Paulus nochmal die Brücke zurück zu den Versen 16 bis 18, wo über den Bund mit Abraham gesprochen wird. Die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen. Und damit macht Paulus deutlich, dass das war noch ein anderer Bund, der Abrahamsbund. Es gibt ja nicht nur den Mosebund, sondern da war der Abrahamsbund. Und diesen Abrahamsbund hat Gott einseitig festgemacht. Gott ist einer, ganz allein. Er hat gesagt, Abraham, ich werde das und das mit dir tun, ich werde dir das geben, ich werde dir das Land geben, ich werde dir die Nachkommenschaft geben. Haben Sie irgendwo eine Bedingung? Nein. Denn dieser Bund ist unkonditional. Der gilt und wird in jedem Falle und um jeden Preis durchgezogen und erfüllt. Weil es auch kein Bund zwischen zwei Bündnispartnern ist. Abraham ist da irgendwie dabei, aber er ist der gläubige Empfänger dieses Bundes. Er ist der einseitig Begünstigte dieses Bundes. Aber er ist nicht der Vertragspartner. Und folglich war bei diesem Bund auch kein Mittler beteiligt. Es war kein Mittler beteiligt. Gott aber ist einer. Und damit unterscheidet Paulus die Qualität und Struktur dieser beiden Bünde. Man könnte auch sagen, der Mosebund kam gewissermaßen aus dritter Hand. Das Gesetz bekam Israel quasi aus dritter Hand. Gott, die Engel, Mose. Den Abrahamsbund bekam Abraham aus erster Hand. Den hat Gott ihm direkt gegeben. Unkonditional. Damit ist nicht gesagt, dass dieser zweite Bund, dass der irgendwie fehlerhaft war oder defizitär. Aber es ist gesagt, dass dieser Bund einen anderen Stellenwert hat. Einen anderen Stellenwert. Von Gott her so vorgesehen und markiert. Und es ist deutlich gesagt, dass der Abrahamsbund Gott natürlich noch in einer ganz anderen Weise am Herzen liegt. Da kommt Gott uns ja persönlich noch viel näher. Und jetzt verstehen wir, warum Paulus den Galatern das deutlich macht. Er sagt, Leute, Gott schenkt euch durch Christus den Zutritt zum Abrahamsbund. Und ihr wollt zum Mosebund zurück? Sie verstehen jetzt, wie absurd das eigentlich ist. Paulus sagt ihnen, hört doch auf, euch krampfhaft an den Mosebund zu klammern. Wenn ihr unbedingt die Beschneidung dazu nehmen zu müssen meint. Als ob Jesus nicht ausreichen würde. Ihr habt doch etwas viel Besseres. Hört doch auf, eure Fühler wieder nach der Werkgerechtigkeit auszustrecken. Ihr habt den Christus doch viel mehr. Hört doch auf, nach mystischen Sondererlebnissen in irgendwelchen charismatischen Spezialerfahrungen zu suchen. Hört doch auf, nach Wundern Ausschau zu halten. Ihr habt doch etwas so viel Besseres. Wenn ihr wissen wollt, was das Gesetz wirklich bringt, wenn ihr da wirklich zurück wollt, Leute, dann hört her, ich will euch nochmals sagen, was das Gesetz wirklich bringt. Und dann kommen die Verse 21 bis 22. Wie ist dann das Gesetz gegen Gottes Verheißung? Also wenn es nur aus dritter Hand kommt gewissermaßen? Megenoito, dann kommt wieder diese Formel, wo Paulus sagt, das auf keinen Fall. Sie haben ja immer gesagt, wenn jemand sich vom Tischdienst griechisch drücken will, muss er einfach nur sagen, megenoito, das sei ferne. Megenoito. Denn nur wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles eingeschlossen unter die Sünde. Also, wozu und womit? Die Wirkung des Gesetzes. Mancher hat sich jetzt nach diesen kritischen Tönen des Paulus gefragt, ja, ist dann möglicherweise das Gesetz sogar negativ zu bewerten? Ist es vielleicht sogar von antigöttlichen Kräften gegeben worden? Und Paulus weiß das im sofort Widerspruch krass zurück. Er sagt, auf keinen Fall, megenoito. Das ist nicht im Entferntesten gegen die Verheißung Gottes. Das ist nicht im Entferntesten gegen die Absicht Gottes. Und dann kommt die Begründung. Er sagt, das wäre nur dann ein Problem, wenn das Gesetz lebendig machen könnte. Warum? Weil das Gesetz dann ein Gegenkonzept zum Evangelium wäre. Dann wäre das Gesetz ein Konkurrenzkonzept zum Evangelium. Dann entstünde ein Konflikt. Angenommen, das Gesetz könnte geistliches Leben schaffen. Angenommen, der Mensch könnte mit Hilfe des Gesetzes, durch die Erfüllung des Gesetzes, sein Konto vor Gott ausgleichen. Angenommen, der Mensch könnte mit Hilfe des Gesetzes in den Himmel kommen. Dann käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Oder wenigstens teilweise. Und so wollten es die Beschneidungsprediger bei den Galatern. So will es das, was die römisch-katholische Kirche lehrt, dass sie sagt, allein der Glaube genügt nicht. So hat es das Konzil von Trient nochmal bekräftigt. Wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden nachlässt, oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei ausgeschlossen. Das ist genau, das hätten die Galater ähnlich schreiben können, also die Irrlehrer bei den Galatern. Wer behauptet, das Vertrauen auf Christus reiche und die Beschneidung sei nicht nötig, der sei ausgeschlossen. Und es ist vor einiger Zeit in Idea dieses Interview erschienen, im Sommer letzten Jahres mit einem katholischen Bischof, Oster heißt der, der wird auch als evangelikal bezeichnet, was immer man damit meint. Und er hat in diesem Interview etliche fromme Sachen gesagt, aber unter anderem hat er auch den Glauben als eine Tugend bezeichnet. Der Glaube ist eine Tugend. Und was meint, da hat sich niemand drüber aufgeregt, weil die meisten evangelischen Leser nicht wissen, was der Tugendbegriff in der katholischen Dogmatik bedeutet. Das kann man aber nachlesen im katholischen Katechismus unter Nummer 1813 und 1814. Da wird ganz klar gesagt, was Glaube als Tugend bedeutet. Der Glaube ist jene göttliche Tugend, durch die wir an Gott glauben und an all das glauben, was die heilige Kirche uns zu glauben vorlegt. Also so viel zum Sola Scriptura, allein die Schrift. In der katholischen Kirche wird es offiziell so gelehrt, dass letztlich die Kirche darüber entscheidet, was der Einzelne zu glauben hat. So, und dann geht's so weiter. Die göttlichen Tugenden machen uns fähig, als seine Kinder zu handeln und das ewige Leben zu verdienen. Hier, das R muss noch weg. Also nochmal, die göttlichen Tugenden machen uns fähig, als seine Kinder zu handeln und das ewige Leben zu verdienen. Das meint der Tugendbegriff im Katholizismus. Und das ist in der Tat eine Konkurrenz zum Evangelium. Und dann wäre in der Tat das Kreuz nicht mehr der exklusive Rettungsweg. Und dann wäre in der Tat Christus umsonst gestorben. Aber dafür hat der Herr das Gesetz definitiv nicht gegeben. Und das macht Paulus hier deutlich. Er sagt, das Gesetz kann unser Herz nicht verbessern, das Gesetz kann uns keine Kraft geben. Denken Sie an Bunyans Kehrbesen. Aber das Gesetz bewirkt etwas, wenn es auf die Sünde trifft. Es kann zwar nicht lebendig machen, aber es kann das Gegenteil davon, es kann töten. Und das wird uns in Vers 22 vor Augen geführt. Aber die Schrift, sagt Paulus, hat alles eingeschlossen unter die Sünde. Schrift steht hier für Heilige Schrift, hier synonym für das Gesetz. Aber es ist auch interessant, dass Schrift eigentlich für Gott persönlich steht. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, wie nah die Bibel sich selbst und Gott als Person zusammenrückt. Gott persönlich durch die Heilige Schrift im Gesetz, so kann man das übersetzen, Gott persönlich durch die Heilige Schrift im Gesetz hat alles eingeschlossen unter die Sünde. Und hier zählt jetzt jedes Wort. Das Wort eingeschlossen ist hochinteressant. Das ist ein ganz starkes Verb. Das Wort eingeschlossen bedeutet von allen Seiten eingeschlossen. Von allen Seiten. Gewissermaßen in den Schwitzkasten genommen. Das hat das Gesetz. Keinen Fluchtweg gelassen. Wodurch? Durch das Urteil. Durch das Urteil, das Gott mit seinem Gesetz über uns fällt. In verschiedenen Schriftstellen, auch schon im Alten Testament. Zum Beispiel Psalm 14, Vers 3, was Paulus dann in Römer 3, Vers 12 zitiert. Römer 3, Vers 12, diese berühmte Stelle, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und Sie können diese ganze Passage Römer 3, Vers 9 bis 20 lesen, eine AT-Stelle nach der anderen. Es wird alles eingeschlossen, das Gesetz hat alles eingeschlossen unter die Sünde. Und es bleibt nichts von diesem Urteil ausgeschlossen, weil das Gesetz eben alles eingeschlossen hat. Alles eingeschlossen unter die Sünde. Und jetzt hören Sie mal die Gegenposition. Die Gegenposition, die Papst Franziskus vor kurzem am 9. März in einem Interview mit der Zeit so formuliert hat. Da wird er gefragt, ob der Mensch schlecht sei. Glauben Sie, der Mensch ist von Natur aus gut oder gut und böse zugleich? Und Franziskus sagt, der Mensch ist gut. Aber er war auch schwach. Er wurde in Versuchung geführt und wurde verwundet. Die Güte des Menschen ist eine verwundete Güte. Macht das den Menschen schlecht? Fragt die Zeit. Und Franziskus sagt wieder, Schlechtigkeit ist etwas anderes, etwas viel Schlimmeres. Und dann redet er von der mythischen Erzählung der Erschaffung der Welt und so weiter. Da wissen wir auch gleich noch, wie er dazu steht. Aber das Entscheidende ist, dass er hier eben die klassische katholische Dogmatik vertritt, die sagt, der Mensch ist nicht schlecht, ist nur schwach. Und damit kippt natürlich all das, was Paulus hier sagt. Das ist die klassische römisch-katholische Anthropologie. Und warum ist Paulus hier diese Deutlichkeit so wichtig? Warum? Worauf zielt dieser Vers 22? Sie haben bestimmt schon zu Ende gelesen. Weil Gott, der persönlich hinter dieser Schrift steht, damit ein Ziel verfolgt. Und dieses Ziel markiert Paulus mit dem Wort damit. Das ist auch im Griechischen ganz deutlich rausgehauen, dieses Wort damit. Eingeschlossen unter die Sünde, damit die Verheißung durch den Glauben an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Das ist das Ziel, mit dem die Sünde den Sünder in den Schwitzkasten nimmt, damit er ja nicht auf den Gedanken kommt, zu versuchen, über das Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Das Gesetz schnürt den Sünder von allen Seiten ein, sodass ihm, wenn man das bildlich sagen darf, nur noch der Ausweg nach oben bleibt. Das Gesetz treibt den Sünder in die Arme des Evangeliums. Und wissen Sie, was Paulus damit gleich nochmal im Nebenbeiverfahren mitbewiesen hat? Dass das Gesetz die Verheißung nicht schwächt, sondern stärkt. Ich würde mal sagen, wenn meine Zahnschmerzen so richtig pochen, dann schwächt das den Zahnarzt nicht, sondern stärkt ihn. Weil ich dann schnellstens zu ihm eilen werde. Und so schwächt das Gesetz, das unfähig ist zu retten, die Verheißung nicht, sondern stärkt sie. Und darum hat Martin Luther darauf hingewiesen, dass dieser Vers voller Trost ist. Dieser Vers 22 ist voller Trost. Er sagt, der Hauptpunkt des Gesetzes besteht darin, den Menschen nicht besser, sondern schlechter zu machen. Verstehen Sie? Den Menschen nicht besser zu machen, sondern schlechter. Nicht ihm die Möglichkeit zu geben, sich als heilig zu erweisen, sondern ihn von seiner Verdorbenheit zu überführen. Und weiter sagt Luther, dadurch wird der Mensch gedemütigt, erschreckt, zerquetscht, gebrochen und auf diese Weise dazu getrieben, die Gnade zu suchen bei Christus. Ich denke, wir haben das jetzt verstanden. Und was jetzt folgt, das war die Grundlegung gewissermaßen. Und was jetzt folgt, ist die Anwendung auf unsere Situation. Und diesen einen Abschnitt gönnen wir uns noch und dann gönnen wir uns danach die Pause. Also, ich denke, das ist hoffentlich erstmal deutlich geworden, was das Gesetz kann und was es nicht kann. Es kann nicht retten, aber es kann uns überführen. Und jetzt überträgt Paulus das auf unsere Situation in den nächsten Versen, damals und heute, der Quantensprung der Heilsgeschichte. Er hat ja, das ist faszinierend, er hat in diesen Versen 15 bis 22 ein Panorama von 2000 Jahren gewissermaßen vor uns aufgemacht. Er hat das an diesen drei Personen gemacht, Abraham, Mose und Christus. Abraham, dem die Verheißung gegeben wurde, Mose, dem Gott 430 Jahre später das Tora-Gesetz offenbarte. Und an Jesus Christus, zu dem Moses Gesetz uns treibt, damit wir in den Genuss der Abrahams Verheißung kommen. So gehört das ganz einfach zusammen. Moses Gesetz treibt uns zu Christus, damit wir zu Abraham kommen. Wir kommen nur über Mose zu Christus und über Christus in den Genuss dieser Abrahams Verheißung und damit quasi Abraham gleich mit. Das ist einerseits das Panorama der Heilsgeschichte. Aber es ist zugleich die Biografie jedes einzelnen Christen. Es ist zugleich die persönliche Biografie jedes einzelnen Christen. Und das merken Sie daran, dass Paulus aus dem, in Vers 22 aus dem Alles, er hat alles eingeschlossen, jetzt in Vers 23 ein Wir macht. Als der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz. Und Vers 24, damit, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Merken Sie, jetzt wird es übertragen. Alles? Wir. Das wird jetzt unsere persönliche Biografie. Das heißt, jeder Christ, und wir werden das morgen, wenn Paulus dann noch persönlicher wird, ab Kapitel 4, Vers 8, werden wir es morgen noch mal viel deutlicher sehen. Jeder Christ hat den Weg vom damals zum heute durchlaufen. Jeder Christ. Biografisch ganz verschieden. Ob jemand in einem behüteten christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, wie ich, oder ob jemand in der linken Szene reichhaltig Erfahrung gesammelt hat wie David Winkelhake. Wir waren alle die gleichen Sünder. Unsere Sünde hat sich jeweils auf andere Weise gezeigt. Und wir haben auf ganz unterschiedlichen biografischen Wegen den gleichen Weg durchlaufen. Dass wir irgendwann an den Punkt kamen, wo wir sagten, Jesus, du bist der einzige Retter. Und wenn du mich nicht rettest, bin ich verloren auf ewig. Das heißt, jeder von uns hat diesen Weg durchlaufen, in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Jeder Christ und jeder Mensch findet sich in einer dieser beiden Konstellationen, die 23 bis 29 hier aufzeigt. Entweder gebunden unter dem Gesetz oder befreit in Christus. Und es gibt keine dritte Option. Jeder Zeitgenosse, der Ihnen in der Straßenbahn gegenüber sitzt, steht entweder unter dem Gesetz, in welcher Weise auch immer, oder unter Christus. Und Paulus schreibt das nochmal, weil was waren wir damals unter dem Gesetz? Diese beiden Verse schauen wir uns noch an und dann haben wir einen wunderbaren Einschnitt. Ehe der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Also hier schreibt Paulus ganz inklusiv, wir, und da sind die Heiden auch mit eingeschlossen. Die Heiden haben das Gesetz in ihre Herzen geschrieben. Römer 2, Vers 15, die sind auch moralisch haftbar. Die Heiden, wie die Juden, stehen alle, das weist Paulus in Römer 1, 18 bis 3, 20 nach, unter derselben Verurteilung. Und dann beschreibt Paulus das Gesetz mit zwei Bildern, mit zwei Metaphern. Das eine ist das Gesetz als Gefängnis und die zweite Metapher ist das Gesetz als Pauker. Wir werden gleich sehen, warum ich da nicht Lehrer schreibe, sondern Pauker. Erstmal das Gesetz als Gefängnis. Paulus sagt, wir waren verschlossen unter dem Gesetz, verwahrt und verschlossen. Das ist Gefängnissprache. Verwahrt bedeutet unter Kontrolle gehalten und verschlossen, das Wort hatten wir da vorne schon, eingeschlossen, kein Entkommen möglich. Und diese Begrifflichkeit begegnet uns ständig unter, im Griechischen die Silbe Hypo. Und das macht der Galaterbrief ständig deutlich. Wir Menschen sind unter. Wir sind unter dem Fluch, 3,10. Wir sind unter der Sünde, 3,22 haben wir gesehen. Wir sind unter Gesetz, wir sind unter dem Zuchtmeister. Und dann werden wir noch sehen, wir sind unter Elementen, Mächten. Wir sind verschlossen. Wir haben keine Handlungsoptionen. Wir haben keine Chance. Und Paulus macht immer wieder deutlich in 3,10 und in 5,3, dass er sagt, wenn du versuchen würdest, durch das Gesetz gerecht zu werden, dann müsstest du schon alles halten. Also entweder oder. Ja. Und du kannst nicht sagen, ich halte das eine. Keine falschen Hoffnungen. Das Gesetz als Gefängnis. Und dann das zweite Bild, das Gesetz als Pauker. In vielen Übersetzungen steht die Übersetzung Zuchtmeister. Und früher hat man das gerne so erklärt als den Schulmeister, also wie so den liebevollen Hausmeister, nicht Hausmeister, Entschuldigung, Hauslehrer, auch Hausmeister haben ihre hohe Berechtigung, aber Hauslehrer, der sozusagen den Knaben dann an seine Seite nimmt und ihn gütig so heranführt, so ein besserer Privatlehrer gewissermaßen. Aber das ist mit dem Begriff nicht gemeint. Sondern dieser Begriff hat im Griechischen einen negativen Beigeschmack und deswegen habe ich das hier mit Pauker übersetzt. Paidagogos steht da. Das meint nicht einfach nur Pädagoge, obwohl das Wort Pädagoge daher kommt. Sondern man könnte es vielleicht besser übersetzen mit Schleifer. Der Schleifer. Das Gesetz ist ein Schleifer, das uns unter der Knute des Gesetzes hält. So ist das gemeint. Der Paidagogos war nicht der freundliche, väterliche, verständnisvolle Förderer, sondern er war Aufpasser, Antreiber, Kontrolleur, Disziplinierer. Oftmals hat man mit diesem Job Sklaven beauftragt. Sie haben Anweisungen gegeben, Warnungen ausgesprochen, Kontrolle ausgeübt. Und deswegen gibt es viele alte Zeichnungen, die den Paidagogos mit einer Rute darstellen oder mit einem Rohrstock. Und jetzt verstehen Sie auch, warum Paulus in 1. Korinther 4, Vers 15 den Korinthern schreibt, wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet, wenn ihr auch 10.000 Paidagogos-Leute hättet, habt ihr doch nur einen Vater, denn ich habe euch in Christus gezeugt. Also Paulus sagt, Leute, ich bin kein Paidagogos. Ihr mögt 10.000 dieser Typen haben, aber ich bin es nicht. Und dann fügt er hinzu, in Vers 21, soll ich etwa mit dem Stock kommen? Das war der Paidagogos. Aber das Gute an dem Paidagogos, an dem Pauker und an dem Gefängnis, und das wird hier deutlich, sie sind von Gott nicht als Dauerzustand vorgesehen. Das Gesetz des Mose ist nicht heilsgeschichtlich nicht als Dauerzustand vorgesehen, sondern als Zwischenlösung. Nicht als Ziel, sondern als Weg. eingeschlossen unter der Sünde 22, damit die Verheißung durch den Glauben kommt. Verwahrt unter dem Gesetz auf den Glauben hin. Unter dem Zuchtmeister auf Christus hin. Verstehen Sie? Jeder dieser Verse, 22, 23, 24, drängt darauf, wegzukommen darunter. Dorthin getrieben zu werden zu Christus. Und die Galater standen in der Versuchung, genau die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen. Von Christus zurück zum Paidagogos. Von der Freiheit der Vergebung zurück in das Gefängnis des Gesetzes. Irre! Und jetzt ist die Frage, wodurch geschieht eigentlich dieser Quantensprung in das neue Leben hinein? Und dann haben wir den Übergang geschafft und dann die Pause auch erreicht. Also die Frage ist, wie kann diese Kluft, dieser Gap, wenn Sie so wollen, zwischen Vers 24 und Vers 25 überwunden werden? Paulus schreibt das ja ganz deutlich. Er sagt in Vers 23, ehe aber der Glaube kam. Und dann sagt er in Vers 25, nachdem aber der Glaube gekommen ist. Und dazwischen ist es passiert. In Vers 23 sagt er, ehe aber der Glaube kam. Und in Vers 25 sagt er, nachdem aber der Glaube gekommen ist. Und dazwischen ist es passiert. Und die Frage heißt natürlich, wie kommt der Glaube? Denn das kommt ja dazwischen. Der Glaube kam. Ehe der Glaube kam, nachdem der Glaube gekommen ist, der Glaube kam dazwischen. Aber wie kommt der Glaube? Wie werden wir dazu gebracht, uns an Christus zu klammern? Und das zeigt Paulus hier an der inneren Dynamik dieser Verse. Dieser Zustand muss uns aufgehen. Dieser Zustand unter dem Gesetz, auf Deutsch gesagt, wir müssen kapieren, wie beschränkt unsere Lage ist. Um von Schlimmerem zu schweigen. Wir müssen begreifen, wie verloren wir sind. Wir werden zu Christus erst dann kommen, um von ihm gerecht gesprochen zu werden, wenn wir durch Mose verdammt worden sind. Wir müssen uns von Mose zu Christus schicken lassen. Die Sünde muss sündig werden. Wir müssen erkennen, dass wir verloren sind. So kommt der Glaube. Und dieses muss Gott uns schenken. Luther hat in der Zeit vor seiner Bekehrung, als er anfing, nach Gott zu suchen und noch von einem falschen Bußverständnis geleitet war, er hatte das in seiner Ausbildung so gelernt, man muss total zerknirscht sein. Und Gott nimmt uns nur dann an, wenn wir die entsprechende Zerknirschung über unsere Schuld haben. Und Luther hat gemerkt, ich kriege das nicht hin, ich kriege mich nicht zerknirscht. Ich bin einfach nicht ehrlich genug traurig und betroffen über meine Sünde. Und er hat gesagt, wir sind traurig zum Altar hin und wir sind traurig vom Altar wieder zurück, weil wir es nicht gebacken gekriegt haben. Wir sind verzweifelt an unserem Mangel an Verzweiflung. Der Mensch kann sich nicht zerknirschen, aber er kann zu Christus rufen und sagen, Herr, erbarm dich über mich. Und dann wird er dem Herrn danken dafür, dass der ihm den Blick dafür geöffnet hat. Ich bin ein verlorener Sünder und ich brauche Christus. Und das ist der Dienst, den uns das Gesetz leisten will.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.